Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf dem realsten Outlaw-Podcast, nee, dem Outlaw-Podcast. Ey, das wird von Folge zu Folge, wird der Name auch immer länger.
Du hast mir einfach gesagt.
Prinzipiell wird es aber einfach Harleys und Halunken.
Genau, Harleys und Halunken. Harleys und Halunken, der Outlaw-Podcast, hast du mir gesagt. Und da habe ich gesagt, der erste Outlaw-Podcast, da hast du mich angeschrien.
Ja, da ist ja Quatsch, wenn man der Outlaw-Podcast ist, noch das erste dazu zu packen.
Weil das der schreien.
Es gibt nur einen, also wenn man sagt der, lässt man andere gar nicht weiter zu.
Ja, du kennst aber die Trittbrettfahrer, die kommen morgen, machen dann auch sowas.
Ja, aber dann sagt man denen, das geht nicht, weil wir sind ja der.
Dann kommen wir wieder in die Bredouille Richtung Erpressung. Dann sagen die wieder, siehst du, die alten Rocker, die versuchen, die Leute zu unterdrücken.
Nee, wir haben einfach die Urheberrechte daran uns gesichert, der Outlaw-Podcast zu sein.
Auf der Straße gibt es auch Urheberrechte.
Ja. Also, neue Runde, neues Glück, neues Thema. Fernando hat es euch ja letztes Mal erklärt. Es darf sich jetzt immer jeder ein Thema aussuchen. Folge Nummer 8 an dieser Stelle. Ohne dass der Gegenüber weiß, worum es geht. Jetzt habe ich leider einen taktischen Fehler gemacht. Ich habe Fernando gleich am ersten Tag sämtliche Pläne gesagt und sämtliche Podcast-Namen, die mir eingefallen sind. Das heißt, ich kann ihn jetzt, glaube ich, so krass gar nicht mehr überraschen.
Doch.
Heute soll es aber tatsächlich gehen um, nennen wir es mal, unrechtmäßig gesicherte Beweise. Ja, ich rede von, um da mal ein paar Beispiele zu nennen, nur eventuelle Beispiele. Ich möchte natürlich niemandem etwas unterstellen, aber eventuell gäbe es sowas wie Beeinflussung von Zeugen, rechtlich nicht gesicherte Abhörmaßnahmen, Mitlesemaßnahmen. Was gibt es denn eventuell noch?
Das mit den Zeugen reicht schon, da kann ich den ganzen Bock mitfüllen.
Ja, also ich habe da auch mal eine witzige Geschichte dazu, die mir bei mir persönlich passiert ist. Die ist auch aktenkundig, deswegen kann ich die auch ohne Probleme erzählen.
Bei mir ist auch alles aktenkundig.
Und sollte das irgendjemand leugnen, wird mein Anwalt, ich hatte sogar zwei Anwälte da an dem Tag, Dr. Christian Koch und Emre Özkan, das gerne nochmal bestätigen. Ich habe dir ja so ein paar Themenideen gegeben. Hau doch mal raus, was dir so als erstes in den Kopf kommt dazu.
Zuerst einmal Grüße gehen raus an Peter Nickel und Ali Reza Sharodi, meine beiden Anwälte in meinem letzten Prozess.
Ali war dein Anwalt?
Ali Reza Sharodi.
Ja, heftig, ich kenne den.
Aus Aachen?
Ja?
Ja.
Ja, cool, ich habe den mal hier in Neukölln kennengelernt.
Das ist ein Freund von mir.
Heftig.
Ein kleiner.
Ja, ich kenne den.
Das ist ein Freund von mir.
Nicht schlecht.
Ja, so vertritt gerade ein Freund von mir.
So klein ist die Welt.
Ja, der war das waren meine beiden Anwälte bei meinem letzten Prozess. Also das auch alles, was ich gerade sage, ist auch gesichert. Wenn jemand von staatlicher Seite ein Problem damit hat, dass ich mich dazu äußere, weil es meine Meinung ist und mein Recht ist, mich dazu zu äußern, weil es passiert ist, bitte gerne schreiben. Dann werden wir diese Sachen, ich hoffe ja immer, dass ich irgendwann mal so einen Brief bekomme, damit es mal vor Gericht kommt, damit ich es endlich mal auch belegen kann. Mhm. Ich sage ja die ganze Zeit, ich bin unschuldig, zum Beispiel 2012 mit anderen verurteilt worden, aber die komischerweise kommt ja von deren Seite aus nicht. So, ja, wir haben ein rechtskräftiges Urteil, so nach dem Motto, so die verklagen mich dann und dann müsste man das Urteil vielleicht ja nochmal prüfen oder weißt du, aber das machen die ja nicht. Ich verhoffe ja immer. Okay, auf jeden Fall ist es dann so, ich würde gerne mit dem Thema Zeugenbeeinflussung ansprechen. Sprich, Beugehaft, Androhung. Sprich, wo die Zeugen verhört worden sind bei mir. Weil das ist auch sehr interessant. Normalerweise werden sie entweder im Gericht, also bei der Staatsanwaltschaft, oder in einem Polizeipräsidium verhört. Mhm. Ja, also auf einem, ich sag jetzt mal, neutralen Boden, wo die sich halt nicht wohlfühlen dürfen, rein theoretisch. Und bei mir ist es so gewesen, dass Zeugen in der Bäckerei verhört worden sind. Mit einem 15-minütigen Vorgespräch, was nicht aufgezeichnet wurde.
Was nicht protokolliert wurde?
Ja, nicht protokolliert. Da gibt's mal, also das ist ein Beispiel, das geht ein bisschen länger, aber das versuche ich gleich mal zu erläutern. Dann gab es Zeuginnen, die nicht aussagen wollten, weil die sagen, da ist nichts, was soll ich jetzt aussagen? Mhm. Wenn sie nicht aussagen, gehen sie in Beugehaft. Mhm. Das bedeutet, du drohst einem unbescholtenen Bürger, einer unbescholtenen Bürgerin, damit, dass sie 6 Monate in Haft geht, wenn sie keine Aussage macht, die aber noch nichts mit Kriminalität zu tun hat. Mhm. Das heißt, das ist ja Erpressung.
Mhm.
So. Und ja, das hatte ich ungefähr 5-6 Mal in einem Prozess bei mir. Ja, also wirklich von Bäckerei verhört, zu Hause verhört worden, 15-minütige Vorgespräche, die nicht protokolliert worden sind, TKÜ, Telefonkommunikationsüberwachung, wir hören uns die an, maximal falsch niedergeschrieben, absolut falsch, wo der Richter hat nachher die Kopfhörer angezogen, hat die Staatsanwaltschaft angeguckt, hat gesagt, vielleicht ein Hörfehler oder... Also da sagt der doch was ganz anderes. Was steht denn hier? Mit die Merkblätter, da steht am Modus operandi, Sachverhalt und so weiter. Das ist ja alles so. Dann steht auch ein Sachverhalt. Was wirklich interessant war, da ging es um Rotlicht. Und es ist davon auszugehen, Herr S., der wollte diese Frau dahingehend ins Milieu drücken.
Also Mutmaßungen erstmal nur.
Nee, also ein Sachverhalt aufgrund der sagen wir mal, Aussage. Mhm. So, und da haben uns die Aussage von der Dame durchgeguckt und da stand irgendwie keine Frage, wie haben Sie mal über das Rotlichtgewerbe geredet? Und bei Gericht wurde sie dann gefragt, haben Sie mit dem Beamten über das Rotlichtgewerbe geredet? Sagt ja. Mein Anwalt so, wie bitte? Charudi sogar. Wie bitte? Mit wem haben Sie darüber geredet? Ja, mit den zwei Beamten. Wie, was haben Sie denn gefragt? Ja, die haben mich gefragt, ob der Fernando schon mal mit mir über das Rotlichtgewerbe geredet hat. Was haben Sie geantwortet? Nein. Und der blättert die ganze Akte durch, der blättert die ganze Aussage durch, ist aber nicht so protokolliert. Ich sage, wann wurde das Gespräch denn gemacht? Das war vorher, als das Tonband aus war. Aber trotzdem schreiben die den Sachverhalt so rein, obwohl sie es ja schon von Anfang an verneint hat. Nur, dass sie es nicht protokolliert haben wollen. Und dann ist natürlich ein Riesenfass aufgemacht worden und solche Sachen habe ich ja zu Genüge. Ja, von jetzt mal ein blödes Beispiel, ein Kronzeuge sagt zur Polizei, Zeuge, der seinen eigenen Popo retten wollte. Ich habe mit einem Prospekt, ne, ich war Vizepräsident damals beim Bandidos MC, und der hat mir einen Prospekt vor uns, hat der irgendwie BTM geholt. In Holland. Schnelles, ne, also
Speed.
Nee, Entschuldigung, und Kokain. Hm. So, nicht nur Speed, sondern auch Kokain. Und dann ging es um 20, 30 Gramm. Mhm. Ne? Also die beiden zusammen, wenn du die kennen würdest, wäre das Eigenbedarf.
Ein Wochenende.
So. So. Und dann hat er das zugegeben, dass er das geholt hat. Und dann sagt er, das war bei der Polizei, ihm wird erstmal gar kein Ermittlungsverfahren aufgemacht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wusste denn Herr S. davon? Ich bin ja der Vizepräsident, ich muss ja davon wissen. Mhm. Dann sagt er, ja, eigentlich hat er mit BTM und so nichts zu tun, aber ich glaube schon, dass er davon profitiert. Von 20, 30 Gramm profitiere ich. Keine Ahnung, was der Kurs, was auch immer. Auf jeden Fall, ja, alles klar. Dann gehen die hin zu einem Richter, nachdem die 9 Monate lang diesen Menschen verhört haben.
Wow.
Nein, Entschuldigung. 4 Monate verhört haben, mich danach aber 9 Monate abgehört haben. Aber erstmal 4 Monate haben sie ihn verhört, 14 Aussagen gemacht. Er konnte nichts beweisen. Das heißt, sie konnten keinen Haftbefehl erlassen, keinen Durchsuchungsbefehl erlassen. Das hätte nicht gereicht, hätte kein Richter unterschrieben. So dünn war es, und du weißt, bei uns unterschreiben die relativ schnell, aber ja. Es waren dann noch so dünn, dass es gar nicht ging.
Wow.
Und dann hatten die aber eine blendende Idee, die verehrte Oberstaatsanwältin und auch die das KK... in Aachen, hatte dann eine blendende Idee und hat dann gesagt, weißt du was, dann holen wir so einen TKÜ-Beschluss, der geht doch schneller. Der Verdacht war, BTM handel ich. Zeige ich dir, BTM-Handel in nicht geringe Menge und Geldwäsche. Das war der Vorwurf oder beziehungsweise der Grund, damit sie gegen mich eine TKÜ, also damit sie mich abhören durften. Und jeder Mensch, der mir auch nur einmal die Hand gegeben hat, weiß, dass ich mit Drogen nichts zu tun habe. So, und daran merkst du schon, es ist egal, wie die an irgendwas kommen. Es ist egal, die Art und Weise, wie sie sich die Beweise schaffen. Es ist egal, wenn ein Kronzeuge 3-mal seine Aussage ändert. In der 2. Aussage sagt er zur Polizei, ich werde bedroht. Dann sagen die, von wem? Dann sagt er, von Ihnen, von der Polizei selber. So weit ist es ja schon gekommen. Und ja, also wie gesagt, es gab in meinem Fall sehr, sehr viele Dinge tatsächlich, die maximal schlimm waren, was Beweise hervorbringen und dieses Manipulieren von Zeugen und so weiter. Zu oft, zu häufig, in der Hoffnung, die kommen an irgendein Ziel. Und ja, das sind so meine Erfahrungen gewesen. Und deine?
Bei mir ganz ähnlich die Geschichte tatsächlich. Wir wurden damals alle zeitgleich verhaftet. Ich hatte hier in Berlin zum damaligen Zeitpunkt 2 Läufer.
Und Läufer heißt?
Also das sind Jungs gewesen, die ich habe, wie gesagt, ich habe das ja in der letzten Folge erzählt, ich habe ja eigentlich im Messebau gearbeitet, ich war viel in Frankfurt am Main. Ich habe immer eine bestimmte Summe, Menge Kokain geholt sozusagen, habe das dann meinen beiden Läufern gebracht, fiktive Zahl, der 50 Gramm, der 50 Gramm.
Ist alles verurteilt.
Und habe gesagt, hier verteilt das, ich bin in 14 Tagen wieder da und dann machen wir Kasse. So. Und wir wurden alle am selben Tag verhaftet. Hier, Buxhagener Straße sogar, also genau in der Straße, wo wir gerade sitzen.
Dann soll der macht Stories, dass ich schuld bin an irgendwelchen Sachen. Das ist ja auch
wurde
Wahnsinn.
Ich verhaftet mit einem MEK-Einsatz. Auch höchst spektakulär das ganze Ding gewesen.
Auf offener Straße?
Mhm.
Ah, okay. Mobile Einsatzkommando, MEK für die Leute.
Auch witzige Geschichte. Ich war an den Tag an meinem Auto dran. Und es war gerade warm geworden. Ich hatte mir so einen neuen Mercedes ML gekauft. Und ich will so das Schiebedach.
Lief also?
War kein neuer, war ein gebrauchter.
Hey, gut, okay.
Und ich will so das Schiebedach nach hinten machen. Und auf einmal kommt mir ein Kabelbaum nach unten geflogen. Ich denke mir so, wow, was ist das denn? Das ist aber nicht serienmäßig. Da habe ich gesehen, so, dass die halt Technik in meinem Auto verbaut haben. Und fahr los auf die Autobahn, rob diesen Kabelbaum raus, schmeiß ihn aus dem Auto raus. Und ich hätte es einfach gut sein lassen sollen an dem Tag.
Hättest du da reingetan?
Nee, ich hätte es einfach gut sein lassen sollen an dem Tag. Und was mache ich, Idiot? Ich fahr los und hole eine Ladung neuen Stoff.
Ach so, Obwohl du das Kabel gesehen hast? Da warst du aber auch
24 Jahre alt, ne?
Motiviert maximal, ne?
Motiviert.
Mir kann keiner was.
Nee, irgendwie nicht.
Ja. Me against the world.
Und dann bin ich tatsächlich losgefahren, habe neuen Stoff geholt, wollte das hier halt zu meinem Läufer bringen. Der hat hier irgendwo im Friedrichshain gewohnt. Frag mich nicht wo, ich würde die Adresse nicht mal mehr finden. Und ja, dann war Zugriff.
Boah.
Jedenfalls wurde dann sind wir dann alle in U-Haft gelandet. Die beiden Hauptprotagonisten, also meine Hauptbelastungszeugen, wurden sehr schnell entlassen, weil die halt sofort ausgesagt haben gegen mich. Und dann kam es zum Gerichtsverfahren. Und dann ziemlich witziger Tag und auch sehr, sehr, sehr neutraler Richter, den ich hatte, muss ich sagen, Gott sei Dank, ja. echt fairer Typ.
Gibt's wirklich.
Wirklich, wirklich fairer Typ. Und der hat gesagt, ich habe jetzt hier mal eine Frage. Und ich dachte mir, was passiert denn jetzt? Weil der hat dann die Vernehmungsbeamtin eingeladen von dem Hauptbelastungszeugen.
Ah, ja, ja.
Und dann sagt er, also meine erste Frage ist, warum fangen Sie denn die Vernehmung frühs um 3 an? Dann sagt die, ja, anders hat sich das nicht ergeben. Ich sag, finden Sie es nicht ein bisschen komisch? Die verhaften um 16 Uhr jemanden und bis früh um 3 gibt es keine Möglichkeit, vorher jemanden zu vernehmen.
Mhm.
Nee. Sagt er, ja, okay, das nehme ich jetzt erstmal so hin. Das ist zwar ein bisschen
kurios,
find ich persönlich komisch.
Ist es auch.
So, aber okay, das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Und dann sagt er, jetzt habe ich aber ein Problem, was mich hier massiv stört. Diese Vernehmung beginnt um 3 Uhr. Nee, warte mal, wie war denn das? Doch, genau. Diese Vernehmung beginnt um 3.05 Uhr und endet um 4.30 Uhr. Also roundabout anderthalb Stunden ging diese Vernehmung.
Muss ja einiges zu besprechen.
Und dann sagt er, jetzt habe ich hier mal...
Das
macht nichts. Dann sagt er, ich habe jetzt hier mal eine Frage. Sie haben hier 5 Zeilen geschrieben. Was haben Sie in anderthalb Stunden lang gemacht? Und dann sagt die, na, wir haben geschwiegen. Und dann war der Richter wirklich geil. Dann hat der Richter gesagt, so, jetzt hier alle im Saal mal Ruhe, sofort. Dann war Ruhe, alle haben sich so komisch angeguckt und nach dem Motto, was wird denn das jetzt? Und nach einer Minute ungefähr sagt er so, das war jetzt eine Minute. War Ihnen das auch allen unangenehm? Und dann sagt die Vernehmungsbeamtin so, ja, war schon komisch. Und dann sagt er, und was haben Sie so 90 Minuten lang gemacht? Also wirklich auf Zack gewesen.
Ey.
Und dann sagt sie so, ja, es gab auch natürlich ein paar Gespräche. Und dann sagt er, okay, warum wurden die nicht protokolliert? Ja, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, was wurde denn in den Gesprächen gesagt? Und dann hat sie sich da erstmal nicht dazu geäußert und dann wurde der Hauptbelastungszeuge nochmal in den Zeugenstand geholt und dann sagt er, was haben die denn mit Ihnen dort geredet anderthalb Stunden lang? Und dann sagt er, naja, ich hatte einen Nervenzusammenbruch frühs um 3, weil ich gesagt habe, ey, wenn ich um 8 nicht auf Arbeit bin, verliere ich meine Lehrstelle. Und Herr S., nennen wir ihn jetzt mal, war auch Vernehmungsbeamter zu dem Zeitpunkt damals, hat gesagt, er rettet meine Lehrstelle, wenn ich jetzt gegen Vogt aussage. Oh, Digga, was denkst du, was da bei Gericht los war?
Das ist ja krass.
Der ist fast vom Pult gesprungen, der Richter. komplett ausgerastet, alle Anwälte ausgerastet, selbst die Anwälte von den Hauptbelastungszeugen komplett ausgeflippt. Die haben unseren Anwälten dann noch die Bälle so zugespielt während des Verfahrens, was die dort machen sollen, so nach dem Motto.
Hauptbelastungszeugen waren.
Ja, ja. Also, aber die, da hast du einfach gesehen, die Anwälte waren so abgefuckt darüber, wie die arbeiten, dass die in dem Moment vergessen haben, dass die eigentlich den Hauptbelastungszeugen vertreten sollten. Sondern die, also die waren so schockiert, was dort passiert ist. Ja. Und so wurde dann die liebe Dame einen Tag später nochmal in den zur Vernehmung geladen, sozusagen, in den Zeugenstand gerufen. Und dann sagt der Richter so: Sagen Sie mal, sagt Ihnen das was, dass der Herr S. hier so gesagt hat, wir retten die Lehrstelle von ihr? Und sagt die so, ja, stimmt, jetzt muss ich es sagen. Und dann ist der nochmal ausgeflippt. Der sagt, sind wir hier beim Jobcenter oder sind Sie eine ermittelnde Behörde? Das gibt's ja nicht, bla 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 bla.
Zu Recht.
Dann war leider 2 Wochen Verhandlungspause. Nach 2 Wochen wurde die nochmal vorgeladen. Und dann hat die gesagt, ja, wir haben uns nochmal die Akten, ich habe mir nochmal mein Gedächtnisprotokoll durchgelesen, das war so doch nicht. Dann hat die diese Aussage zurückgezogen. Der Vernehmungsbeamte S-Punkt, übrigens das natürlich von vorne bis hinten geleugnet, die ganze Nummer. Na gut, die werden sich untereinander richtig rund gemacht haben, warum da jetzt eine Kollegin ihren Kollegen sozusagen so in die Suppe spuckt.
Die mögen übrigens auch kein Verrat unternehmen. Nee.
Und ja. So kam es dann dazu, dass der Hauptbelastungszeuge nochmal in den Zeugenstand musste und seine komplette Aussage, die ja schon mal niedergeschrieben war irgendwo, wiederholen durfte. Und das macht natürlich richtig Bock, wenn du schon 1,5 Jahre in Urhaft sitzt.
Wie viele Verhandlungstage hast du gehabt da?
Irgendwas zwischen 30, 40.
Ja, also ich hatte auch jetzt 26. Und wenn man jetzt logisch überlegt, wenn man die Ermittlung sauber geführt hätte, hätte man auch 10 gebraucht.
Ja, erstens das so und zweitens, also hätte man dort wirklich gearbeitet, wäre, glaube ich, einiges gar nicht zustande gekommen. So, ne, also okay, gut, so, die haben mich erwischt bei was, ich habe Mist gebaut. Die Art und Weise, wie sie dort reingekommen sind und wie sie manche Sachen geschafft haben, wie gesagt, den Hauptbelastungszeugen zu kippen, in meinen Augen im Nachgang auch sehr fragwürdig.
Ja, das ist ja das Thema, das haben wir ja auch sehr oft angesprochen, das ist ja auch für dich ein sehr wichtiges Thema, was wir vielleicht jetzt im Anschluss an diesem Blog machen könnten, separat, diese Enkro-Sache.
Ja, also das ist ja genauso so.
Wir können es aber auch hier thematisieren, wenn du willst.
Um das schon mal kurz anzureißen. Wir nehmen es einfach hier mit rein. Wir haben okay. Die Zeit dafür und wenn nicht, wird die Folge ein bisschen länger. Wir befinden uns in Deutschland. Eine französische Behörde fängt an, etwas zu ermitteln. Flößt dieser Software dort einen Trojaner ein, nenne ich es jetzt mal, und liest dort 72 Tage mit oder so, oder 68 Tage mit.
3 Monate, glaube ich, irgendwie sowas, ne?
Irgendwie so. Und dann haben sie den wieder runtergezogen. So. Und daraufhin haben das dann an sämtliche Länder ausgespielt und die deutschen Behörden haben gesagt, jo, vielen Dank.
Natürlich.
So. Es gab keine Beschlüsse, es gab nichts, es war einfach eine random Aktion auf einen Server.
Ja.
Und das, jetzt denkt jeder, okay, das ist ja deren eigene Schuld. Die haben sich dort diese special verklingelten Handys geholt. Das wird mir ja mit meinem WhatsApp nicht passieren. Ich schwöre dir, das funktioniert bei WhatsApp noch leichter als dort.
100%. Ach, die haben die Merkel abgehört.
Ja.
Also wer heutzutage noch denkt, dass man irgendwo sicher telefoniert, wenn die was hören wollen.
Hören die das.
Von einer Person hören die das. Ja. So, das ist Fakt. Und wenn Deutschland das nicht hört, hört es halt ein anderes Land.
Ja. Ja. Also das ist echt erschreckend und da sind ja auch wirklich viele, viele Anwälte auf die Barrikaden gegangen.
Ja.
Viele gute Anwälte in Deutschland haben da sogar pro bono gearbeitet, weil die einfach gesagt haben, ey, wir haben hier langsam ein Problem mit unserem Grundrecht in Deutschland.
Genau, mit dem Grundgesetz.
Oder mit dem Grundgesetz und vor allem mit dem Datenschutz, wenn das jetzt schon so weit kommt. Mhm. Weil dann ist es ja, um es mal einfach auszudrücken, der Zweck heiligt die Mittel.
Korrekt.
Ja. Ist jetzt scheißegal, wie wir da rangekommen sind, aber wir haben den erwischt.
Das ist oft so, nur jetzt ist es das erste Mal wirklich publik geworden.
Publik und aktenkundig.
Ja.
Ja, und das Problem ist ja, dass was meiner Meinung nach bei vielen Leuten schiefgelaufen ist, das haben die aber halt schlau eingefädelt, denen ist schon bewusst, dass das nicht richtig ist. Mhm,
was haben die gemacht?
Und haben denen dann dort Deals angeboten.
Ne? Genau.
Die haben gesagt, pass auf, wenn du keinen Deal machst, dann blüht der mal ein 12er.
Zweistellig. Und wenn nicht, gehst du einstellig.
Wenn du jetzt allerdings ein Eingeständnis machen würdest, dann würden wir dich mit einem 6er nach Hause schicken.
Oder vielleicht auch Therapie.
Ja, so, und du wirkst ja auch therapiefähig, bla bla bla. Ja. Wir würden dir einen Gutachter schicken, so nach dem Motto. Also die Karte wurde schon so zugespielt, so nach dem Motto, du kriegst so einen Gutachter, der wird das schon durchwinken, die ganze Nummer. Dann gehst du in den 64er.
Richtig.
Der 64er hier in Berlin ist sowieso überlaufen. Bis du noch mal reingehst, ist wieder 1,5 Jahre vorbei.
Genau.
So. Und dann haben halt leider viele in meinen Augen den Fehler gemacht. Ich kenne aktuell noch einen, der wirklich vehement dagegen ankämpft. Ich weiß nicht, ob er es immer noch tut. Auch hier aus der Berliner Fußballszene ein sehr bekannter Typ. Der Rest hat sich leider damals auf Deals eingelassen. Viele davon sind mittlerweile schon wieder im offenen Vollzug und so. Also die haben dann auch einen lockeren Vollzugsplan irgendwie gekriegt und hat es nicht gesehen und haben schon Ausgänge oder sind schon wieder fast durch. Aber, um nochmal aufs Eigentliche zurückzukommen, in meinen Augen eine absolute Schweinerei, was da stattgefunden hat.
Voll. Also wenn, ich sage immer so, wenn jemand Straftaten geht, muss er dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dafür gibt's dafür leben wir in einem Rechtsstaat. Das ist so, er muss sich verantworten und dann sollte er eine faire und gerechte Strafe bekommen für das, was er verbrochen hat.
Richtig.
Aber es muss alles seinen sauberen Lauf nehmen, weil wir sind ja, es geht ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Es sind Gesetze, die wo fest verankert sind, gerade im Grundgesetz etc. und so weiter. Und wenn dann, genau wie mit dem Vereinsrecht bei den Rockern, wie dann dieses französische Ding, was jetzt hier bei Eckhoff kommt, dann verstößt man in vielen Sachen gegen das Grundgesetz. Und da hört es ja dann irgendwann auf. Und ich persönlich, und der Bernd hat es angeschritten, warum wurden denn auf einmal Deals angeboten? Dass wenn irgendwann mal in ein paar Jahren jemand dagegen ankämpft oder auch irgendwann mal ein europäischer Gerichtshof, ja, da dauert es halt ein bisschen lange, bis da irgendwas ankommt, ja, die sich da mit der Sache beschäftigen. Das kann auch mal 5, 6, 7, 8 Jahre lang dauern, bis sich dann da jemand beschäftigt und sagt, das ist rechtswidrig. Haben diese Menschen dann aber ein Geständnis abgegeben. Ja. Und dadurch, dass sie ein Geständnis abgegeben haben und gesagt haben, ja, wir haben es gemacht.
Schuldeingeständnis.
Genau, haben sie somit ihre Strafe bekommen, haben ein Geständnis gemacht und somit wird es dann für diese Menschen auch schwer, da irgendwo dann irgendwann rechtlich gegen vorzugehen.
So. Selbst wenn, dann was kriegst du dann? 25 Euro am Tag pro Tag,
wo du machst? Naja, es ist jetzt gestiegen. Ach, 75.
Ja, ist gestiegen. Ui, ist ja richtig was wert mittlerweile.
Ja, ist gestiegen. Also die Freiheit ist 75 Euro wert.
Am Tag.
Ja, das ist Wahnsinn. Also, ich bin jetzt in dieser Enkro-Sache nicht so drin. Ne?
Wir hatten ja, ich glaube, im ersten oder im zweiten Podcast zum Beispiel auch das Thema, dass manche Ermittlungen angefangen haben aufgrund von Aussage von VP2, nennen wir sie jetzt einfach mal.
Ja, das war der Podcast mit den V-Männern.
Genau, das war also der vierte sozusagen.
Ja.
Da bin ich mir zum Beispiel auch sicher, oder es würde mich nicht schockieren, wenn einfach mal Ermittlungsverfahren anfangen, weil irgendwelche nicht genehmigten TKÜs laufen, man hört dort irgendetwas Verdächtiges, dann wird eine fiktive VP irgendwas benannt.
Ja.
Die muss ja eh nicht bei Gericht erscheinen, sondern der VP-Führer taucht da los auf.
Der am besten noch das alles einfach mal selber protokolliert hat.
Richtig. Und dann wird es ganz einfach so passieren, dass man so mal ein Ermittlungsverfahren ins Rollen bringt und dann kriegt man ganz schnell eine TKÜ. Und noch andere Maßnahmen.
Ja, das ist ja bei mir. Vor Verdacht, BTM-Handel, nicht geringe Menge, und in meinem Leben Drogen angefasst. Weder verkauft noch konsumiert.
Was hattest du so für Abschirm- oder Abhörmaßnahmen in deiner?
Bei mir ging es. Beim letzten Mal ging es tatsächlich, wurde nur abgehört. Es gab aber auch Zeiten, da war 24/7 Rundumbetreuung. Bedeutet, in Kopflehnen, Abhördings drin, eine Kamera,
hier Lüftungsschlacht.
Lüftungsschacht drin, dass wenn man nicht redet, dass man, wenn Leute denken, nur Geld zählt und so weiter, dass sie da halt irgendwas sehen können. Dann gab es auch schon mit Richtmikrofon und so weiter und so fort. Du hast mir auch mal was gesagt mit Drohnen und so weiter. Das hatten wir auch mal in einem Podcast jetzt erwähnt, aber das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Ich glaube, so weit war nie zu unserer Zeit auch noch nicht.
Ja,
also ich hatte auch Mikrofon im Auto, GPS im Auto, Kamera im Auto,
genau, so Standard.
TKÜ und dann haben sie auch eine Zeit lang mich live verfolgt. Da gab es so ein schönes Fotoband von mir.
Genau, da gibt's ja diese Live 24/7.
Genau, das haben die dann aber irgendwann eingestellt. Da haben sie geschrieben, Herr Vogt hat ein konspiratives Fahrverhalten und war wohl immer ein bisschen schwierig, an mir dran zu bleiben. Und dann haben sie das aufgegeben.
Aber hast du je gecheckt, dass so?
Ja. Ich habe damals mit meinem besten Freund in einer WG gewohnt und dann bin ich nach Hause gefahren und überall in den Nebenstraßen habe ich Autos von RD gesehen, also Rocker-Dezernat hier in Berlin. Und dann habe ich meinen besten Freund nachts wach gemacht. Ich sage, Dicker, hast du was hier? Er so, nö, wieso? Ich sage, Dicker, hier stehen überall Bullen. Der so, ja komm, du bist paranoid, leg dich hin. Okay. Und so, es waren so Kleinigkeiten, Mann. Wir hatten so einen Opa in unserer Straße, der dort gewohnt hat bei uns im Haus, und der stand gefühlt 24/7 am Fenster. Ich habe den immer so Stasi-Opa genannt. Und ein Früh komme ich runter und der sagt, Bengel, die Bullen waren in deinem Auto. Ich sag, ja, alles gut. So aus den Akten wusste ich dann, an dem Tag waren die wirklich an meinem Auto.
Hättest du mal auf den gehört?
Ja, ja. Und das ist so, also ich habe viele dumme Sachen gemacht im Nachgang. Wie gesagt, ich war 24, ein bisschen übermotiviert. Selbst als dieser Kabelbaum mir dort entgegengeflogen kam mit der GPS-Einrichtung und so.
Und du am gleichen Tag gehst
da, da hätte ich es einfach sein lassen sollen.
Ja, im Großen und Ganzen, es gibt ja auch noch die andere Plattform Sky, das ist ja auch mit der...
Da läuft, glaube ich, auch noch viel, selbst ja, bei Encro läuft noch einiges, habe ich gehört.
Ja, die kommen dann, das ist ja eine Menge gewesen, ne, halt.
Das ist heftig.
Vom Dings her ist schon heftig gewesen. Unterm Strich kann man aber auch ganz klar sagen, auch an die Jugend heute, Kriminalität zahlt sich nicht aus.
Nein, auf gar keinen Fall.
Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ihr werdet vielleicht, wenn ihr kriminell seid, werdet ihr bestimmt sehr viel Geld verdienen, ja. Werdet ihr.
Die gibt's aber auch ganz schnell aus.
Genau.
Also ich habe ein Talent entwickelt, umso mehr Geld ich verdient habe, umso mehr habe ich auch geschafft auszugeben. So, das ist...
Was schnell kommt, geht schnell wieder.
Und dann hast du ganz schnell nichts mehr.
Genau, und dann irgendwann werdet ihr verhaftet, die Anwälte werden das Geld fressen.
Die nehmen den Rest, was ihr noch habt, da macht euch keine Sorgen.
Eure Familie wird alleine sein, dann werden die Leute, die um euch herum waren, wo das ganze große Geld da waren, werden nicht für eure Familie sorgen, deswegen die Illusion bitte einmal weg, kann man euch schon mal nehmen. Wie gesagt, wir machen ja auch Aufklärung und Prävention. Wir sitzen zwei Menschen. Ich mit 10 Jahren 3 Monaten Haft.
4,2 habe ich bekommen und 3 noch was habe ich weggemacht am Ende.
Also sitzen hier knapp 15 Jahre. Und ich glaube, dass wir gerade was Präventionarbeit angeht, Präventionsarbeit so angeht, dass wir hier mitreden können und wir wollen jetzt hier nicht auf oberschlau machen und sagen, ja, alles klar, ihr wart dumm, hat nicht geklappt. Nee, ganz im Gegenteil, wir waren schlau, aber merkt euch eins, der Staat ist immer schlauer.
Fakt ist, wenn sie euch kriegen wollen, werden sie euch kriegen. Egal wie. Und merkt euch, egal was für ein super verschlüsseltes System ihr irgendwo irgendwie zu Hause habt, sei es sowas, sei es ein MacBook, sei es ein Tablet, was auch immer. Und egal, wer euch was erzählt, was hier reingeht, kriegen die auch irgendwo wieder raus.
Genau. Und deswegen kümmert euch um eure Familien, weil die sind auch die Leidtragenden nachher. Da machen wir auch nochmal einen separaten Vlog drüber, was das mit den Familien macht, wenn ihr da in Haft seid. Das ist auch ein sehr, sehr tiefes Thema. Auch ein Thema, was, glaube ich, für die Jugend sehr wichtig ist, damit sie verstehen, nicht, dass wenn ihr 20.000 Euro nach Hause bringt und euren Eltern vielleicht eine neue Küche und auch das Haus abbezahlt und so weiter, weil eure Eltern würden lieber euch jeden Tag sehen und hoffen, dass ihr gesund seid, bevor sie euch irgendwo besuchen kommen. Und deswegen, es zahlt sich nicht aus. Ihr werdet Ruhm haben, Geld haben und alles ist toll. Aber mit diesem Gedanken einzuschlafen, also ich konnte nie ruhig einschlafen, wenn ich irgendwas gemacht habe, immer so ein
unruhiges Gefühl,
unruhiges Gefühl, immer Hoffnung. Ich glaube, ich habe das teilweise heute noch, obwohl ich absolut gar nichts mehr mache, einfach nichts. Ich gehe nicht mal bei Rot über die Ampel, ehrlich jetzt. Und trotzdem habe ich, wenn ich zu Hause bin und einschlafe, manchmal immer noch dieses Gefühl, boah, bitte nicht. Obwohl ich einfach nichts habe. Die Leute sagen immer, ja, wie ein Kasra, ich kann jetzt ruhig schlafen und ich kann so Dings. Nein, wenn du ein Leben lang damit gelebt hast, nein, kannst du nicht ruhig schlafen. Deswegen abschließend, Kriminalität zahlt sich nicht aus. Und er macht den Rest.
Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Folge Nummer 8 ist im Kasten. Das ist der absolute Wahnsinn. Cooles Thema, denke ich.
Ja, war wichtig.
Nächstes Thema fängt dann Fernando wieder an. Wir gehen jetzt, glaube ich, erstmal raus, eine rauchen, mal 5 Minuten frische Luft ziehen.
Einmal ein bisschen spazieren gehen, Espresso trinken.
Und dann seht ihr uns in alter Frische wieder zur Folge 9. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert, liked, subscribed, kommentiert. Down below.
Glocke.
Viel Spaß. Habe ich ja gesagt auf Englisch.
Tschüss.